einen kleinen Ausschnitt aus dem Hohen Lied der Liebe, wie es Salomo aufgeschrieben hat, König Salomo vor ein paar tausend Jahren, wie es im Alten Testament uns überliefert ist. Und da habe ich ja letztes Mal schon drüber gepredigt, über das Thema Sehnsucht nach Jesus. Und heute möchte ich gerne über das Thema verliebt in Jesus predigen. Also auch wiederum aus diesem gleichen alten Buch. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt in der letzten Woche nochmal gelesen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt gelesen habe in den letzten Wochen. Irgendwie 10-mal, 12-mal oder so. Und es ist auf jeden Fall echt ein Buch in der Bibel, das unheimlich schön ist, das sich echt zu lesen lohnt, wo Gott mir sehr viel durchzeigt und mir diese Liebe Gottes echt mal wieder richtig bewusst wird, wie mir das eigentlich schon lange nicht mehr so der Fall gewesen ist. Und es ist ja eigentlich gar nichts Selbstverständliches, dass Jesus sich auch im Alten Testament offenbart. Könnte man ja jetzt sagen, Mensch, das war doch irgendwie lange vor Jesus und wie kann das denn sein, dass du da irgendetwas daraus auf Jesus beziehst? Das passt doch irgendwie von der Geschichte her gar nicht. Aber als Christen wissen wir ja, dass die Bibel nicht nur Menschenwerk ist, sondern dass sie halt vom Heiligen Geist inspiriert ist, dass Gott durch die Bibel spricht, dass es zwei Menschen aufgeschrieben haben, aber dass letzten Endes doch der Urheber, der Heilige Geist gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass es so eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt des Heiligen Geistes ist, dass er Jesus offenbart, Jesus groß macht. Und dann ist ja klar, wie wenn die Bibel auf den Heiligen Geist zurückzuführen ist, dann natürlich auch wird es einer ihrer Zwecke sein, dass sie Jesus groß macht und Jesus offenbart. Naja, und wenn ich jetzt sagen, wie das der Heilige Geist Jesus offenbaren möchte, dann meine ich nicht nur, dass er es den Ungläubigen zeigen möchte, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes, sondern auch, wie das er es uns zeigen möchte, dass er uns Jesus offenbaren möchte und groß machen will, dass der Heilige Geist uns ein immer tieferes Verständnis davon schenken möchte, wer Jesus ist, wie sehr er uns liebt und wie gut es eigentlich ist, mit dem Typ zusammen zu sein. Und da finde ich einfach, ist das Hohelied ein Text, der unheimlich reich ist an Bildsprache, wo Gott mir seine Liebe sehr detailliert und sehr innig beschreibt, aber wo eben auch sehr vieles von der menschlichen Seite her drin ist, denn es ist ja immer wechselseitig. Mal ist es Gottes Seite, mal ist es unsere Seite, mal ist es Salomos Seite, mal ist es die Seite seiner Freundin. Und irgendwie es ist halt sehr vieles auch über die Beziehung zwischen Jesus und uns beschrieben. Und ich finde es einfach unheimlich faszinierend, wie das Hohelied so in diesem Blickwinkel zu lesen, was es uns als Gläubigen heute sagen kann über die Beziehung, die wir zu Jesus haben. Und ich weiß, dass der Text ein bisschen geheimnisvoll ist, schwer zu verstehen, weil er nun auch schon relativ alt ist und die Bildsprache uns nicht mehr ganz modern erscheinen möchte und das sicherlich auch nicht ist. Aber ich möchte trotzdem gerne mal einen kleinen Abschnitt vorlesen, nämlich Hohelied 5, Verse 8 bis 16. Und ich hoffe einfach, dass Gott zu euch spricht, schon irgendwie beim Vorlesen. Also mir treibt das echt mittlerweile fast schon die Tränen in die Augen. Das ist jedenfalls bei der Vorbereitung gemacht. Ich hoffe, dass Gott mir jetzt irgendwelche Peinlichkeiten erspart. Und dass das nicht sich wiederholt. Hohelied 5, 8 bis 16. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Freund findet, was wollt ihr ihm melden, dass ich krank bin vor Liebe? Was ist dein Geliebter vor allen anderen Freunden, o Schönste unter den Weibern? Was ist dein Geliebter vor den anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist reines Gold. Seine Locken sind wallend, rabenschwarz. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, sich badend in Milch, sitzend in einem vollen Gesicht. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen würzige Pflanzen wachsen. Seine Lippen wie Lilien, aus denen feinste Myrrhe fließt. Seine Arme sind goldene Walzen, mit Tarsissteinen besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein, mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Marmorsäulen, gegründet auf goldene Sockel. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist süß und er selbst lauter Lieblichkeit. So ist mein Geliebter und so ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Das geht runter wie Öl. Das möchte jedermann gerne, dass er eine Frau findet, die so etwas über ihn sagt. Das hier mit den goldenen Schenkeln gefällt mir am besten. Oder Arme wie goldene Walzen, auch nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall ist das doch immer etwas richtig Schönes. Naja, man könnte ja jetzt eigentlich, wenn man so sich die Geschichte vom Hohen Lied anguckt, dieser Frau einiges unterstellen. Ich meine, sie ist jung, sie ist schön und sie ist vermutlich arm, so wie ich das so verstehe aus dem Text. Und sie geht jetzt mit einem Mann, der nicht mehr ganz jung ist, eher schon ein bisschen im fortgerückten Alter und reich ist. Sogar richtig reich. Ich meine, mit König über Israel und Juda, jemand, der ganze Häuser voll Gold hatte und alles besaß, was man damals irgendwie so besitzen konnte. Und da könnte man sich ja so verschiedene Szenarien vorstellen, warum dieses junge Mädchen mit diesem alten Mann eigentlich zusammen ist. Ich meine, wir haben ja nun alle schon ein paar Filme gesehen und kennen auch so die ein oder andere Geschichte. Und so von meinem normalen Menschenverstand her würde es mir sofort irgendwie mir aufdrängen, dieses Gefühl oder dieser Gedanke, ja, da geht's doch bestimmt bloß ums Geld. Die ist doch bestimmt bloß wie mit dem alten Knacker zusammen, weil er halt so reich ist und gut, was er von ihr will, das kann man sich ja irgendwie sowieso vorstellen. Das ist doch wieder einfach bloß so eine ganz normale, typische Sache. Aber wenn man dann das Hohelied liest, dann merkt man, dass das nicht so ist. Und gerade irgendwie jetzt in diesem Abschnitt, da muss man einfach schon merken, dass das echt eine Unterstellung wäre, wenn man diesem Mädchen das nachsagen würde, sondern dass es eigentlich eher so ist, dass sie offenbar wirklich richtig verknallt war in diesem Salomo und dass er ihr offensichtlich sehr viel bedeutet hat. Ich meine, sie trifft sich mit ihren Mädchen, mit ihren Freundinnen, unterhält sich mit denen und irgendwann fragen die Freundinnen, hör mal, Sulamit, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Salomo, von dem du immer erzählst? Du gehst uns echt schon mächtig auf die Eierstöcke mit dem Kerl. Immer ist alles bloß Salomo hier, Salomo da, Salomo, 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 Salomo. Und jetzt sag doch mal, was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Salomo? Wie sieht der denn aus? Und beschreib uns den doch mal. Und Sulamit kriegt das Stichwort, und wahrscheinlich war es echt schon das ganz falsche Stichwort, und erzählt den Frauen alles, was die gar nicht hören wollten, kommt total in Schwärmen rein, hat auf einmal diesen komischen, verklärten Blick und redet munter Stuss drauf los. Wahrscheinlich war die Originalrede noch viel länger, als das hier gestanden hat. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich eine halbe Stunde nicht bremsen konnten und sie die ganze Zeit einfach nur, ach, wie seine Schenkel, ach, wie Gold und alles wie Marmor und ach, wie wunderbar. Er ist einfach toll. Er ist der herrlichste Typ überhaupt. So einen wie den hat man noch nie gesehen. Ein Prachtexemplar von einem Mann. Unglaublich, der Typ. Einfach umwerfend. Und wahrscheinlich haben irgendwann die Freundinnen dann gesagt, okay, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Aber man merkt halt einfach, wie das ihr Herz wirklich voll Liebe ist und wie das sie, wie sie selber sagt, krank ist vor Liebe, dass sie total begeistert ist von diesem Typen. Und in den ganzen Kapiteln des Hohen Liedes ist nicht einmal irgendwie die Rede davon, dass sie sagt, ach, das ist der König über Israel, der ist richtig steinreich. Einmal beschreibt sie seine Kutsche oder seine Sänfte und sagt, dass da eine Menge Gold und Silber dran ist. Aber das war es eigentlich auch. Man merkt es irgendwie in diesem ganzen Hohen Lied immer wieder, wenn sie ihren Freund beschreibt, dass sie echt von Herzen in ihn verknallt ist und dass das keine Zweckbeziehung war, sondern dass sie einfach wirklich ihn geliebt hat. Naja, wenn ich das einfach mal so auf unsere Gottesbeziehung übertrage, dann kommt mir das so vor, dass wir ja eigentlich in einer relativ ähnlichen Situation sind, dass wir einen Freund haben in Jesus Christus, der auch ungeheuer reich ist, dem die ganze Welt gehört, der ungeheure Möglichkeiten hat, dem nichts unmöglich ist, so glauben wir das ja, der uns aus jedem Problem raushelfen kann, zu dem man mit allen Nöten kommen kann, der alles irgendwie richten kann und einfach ein unheimlich mächtiger Typ ist. Und als ich das so gelesen habe und das, was ich darüber gebetet habe, über dieses Hohelied, habe ich mir einfach mal irgendwie selber die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich mit diesem Jesus zusammen? Ist das so, dass ich ihn wirklich liebe? Dass ich von ihm begeistert bin, gerne Zeit mit ihm verbringe und diese ganzen Sachen? Oder ist das vielleicht bei mir auch manches Mal eher so ein bisschen so eine Zweckbeziehung, dass ich weiß, hey, ich habe da jemanden, der einfach wirklich alles drauf hat? Und vielleicht bin ich ja doch irgendwie viel eher mit Jesus zusammen, nicht irgendwie, weil ich ihn echt von Herzen liebe, sondern manches Mal einfach, weil ich hoffe, dass ich etwas von dieser Beziehung habe. Und ich meine, ich weiß nicht, ich stelle die Frage einfach irgendwie auch mal an euch weiter, weil ich mir das Gefühl hatte, dass das nicht nur eine Frage ist, die mich was angeht, sondern dass es vielleicht irgendwie eine Frage ist, die auch andere Leute was angeht. Und ich merke das einfach so in meinem Leben, für das der Heilige Geist im Moment echt da ist, dabei ist, mich zu ziehen, wieder mehr irgendwie so in die Liebesbeziehung zu Jesus hinein, wieder mehr irgendwie da hinein, dass mir Jesus an sich wichtig ist oder Jesus mir wichtiger wird als das, was er machen kann, und dass meine Beziehung irgendwie zu Gott immer zweckfreier wird. Und ich weiß irgendwie, dass es in meinem Leben echt Phasen gegeben hat, da war ich genauso wie Sulamit. Bin ich allen meinen Kollegen tierisch auf die Nüsse gegangen, wie damit, dass ich immer irgendwie alles erzählt habe, was Jesus doch für ein toller Kerl ist. Und immer Jesus hier, Jesus da, und man konnte mich irgendwie gar nicht bremsen. Und ich glaube irgendwie, dass ich wahrscheinlich genauso geklungen habe wie diese Frau, einfach mit so dieser Sprache des Herzens, so dieses Stammeln des Liebenden, wo man eigentlich gar nichts draus erkennen kann, wo theologisch wahrscheinlich alles irgendwie falsch war, was falsch sein konnte, aber wo einfach so diese Begeisterung und eine totale Leidenschaft für Jesus da war. Und ich merke, wie wenn ich heute über Gott rede, dann ist das manchmal ganz anders. Dann ist es geschliffener, dann ist es wesentlich richtiger. Wahrscheinlich kann man jetzt irgendwie aus meinen Beschreibungen erkennen, wer Jesus ist, und die meisten Sachen stimmen auch. Aber ich glaube, dass viel seltener irgendwie so dieses Stammeln der Verliebten da ist, dass man wesentlich seltener irgendwie merkt, dass ich echt ein Herz danach habe, dass ich irgendwie nach Jesus und Jesus allein sehnt, und dass viel mehr auch dieser Gedanke irgendwie da ist, ja, Gott ist ein mächtiger Gott und Gott kann alles für mich machen, und weniger irgendwie dieser Gedanke, es ist unheimlich schön, irgendwie bei Papa auf dem Schoß zu sein und mit diesem Gott zusammen zu sein. Und ich merke einfach, dass es manchmal sich bei mir so einschleicht, dass es doch irgendwie mehr eine Zweckbeziehung ist, in der ich was von Gott erwarte, als es eine Liebesbeziehung ist, in der ich mit Jesus zusammen sein möchte. Und mir ist dazu eine kleine Geschichte eingefallen aus dem Neuen Testament, könnt ihr nachlesen, wenn ihr mögt, Lukas 17 ist das, wo Jesus in ein Dorf kommt in Samarien, Jesus und seine Jünger, und sie laufen ein bisschen in dem Dorf umher, und irgendwann stehen ein paar Meter vor ihm 10 Aussätzige. Die sind extra in einem Sicherheitsabstand stehen geblieben, normalerweise durften sie gar nicht in die Stadt hinein, Aussatz war eine ziemlich unangenehme Krankheit. Man war da unter Quarantäne gestellt und musste so abseits des Lagers oder des Dorfes in Hütten leben. Und die Aussätzigen hatten dann noch so ein Glöckchen, mit dem sie mal bimmeln mussten, wenn einer vorbeikommen ist und unrein rufen mussten, damit ihm bloß keiner zu nahe kommt. Und diese 10 Aussätzigen stehen jetzt so ein paar Meter vor Jesus, gehen extra irgendwie nicht näher dran, als sie gerade dürfen, und rufen ihm entgegen und sagen, Meister, Meister, helf uns. Und Jesus sieht sie stehen und er betet noch nicht mal besonders viel irgendwie, aber es passiert irgendwie ein Wunder, und er sagt ihnen, geht und stellt euch dem Priester vor. Denn der Priester war damals auch so eine Art Arzt und er musste feststellen, wenn der Aussatz gekommen ist, und er musste auch feststellen, wenn er wieder gegangen ist. Und es heißt, dass diese 10 Aussätzigen gegangen sind, und auf dem Weg passierte auf einmal das Wunder, dass sie geheilt waren. Und die Geschichte geht weiter wieder mit, dass 9 Aussätzige einfach weitergegangen sind, und einer nur von diesen Aussätzigen ist zurückgekommen, hat sich vor Jesus auf den Boden geworfen, hat Gott angebetet und hat Jesus für das gedankt, was er getan hat, nämlich für dieses Wunder der Heilung. Und Jesus hat sich darüber etwas gewundert, und ich weiß, ihr könnt das auch nachlesen, sagt dann so sinngemäß, ja Mensch, waren das nicht 10, die ich gerade irgendwie geheilt habe? Waren das nicht 10, die gerade irgendwie gegangen sind? Und bloß ein einziger kommt zurück und gibt Gott die Ehre? Und was in dieser Geschichte, meine ich, so richtig klar rüberkommt, ist, dass für die meisten Menschen eigentlich Gott nicht mehr ist als so ein Wunderonkel oder irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Notnagel. So jemand, zu dem man halt kommt, wenn man gerade eine Not hat, jemand, wenn man ein Problem hat, wo man sich dann irgendwie dran wendet und wo man dann auch mal wieder in die Kirche geht und ein bisschen betet und Glauben investiert und intensiveres Gebetsleben anfängt. Und kaum, dass es dann irgendwie vorbei ist, diese Not, irgendwie, dass dieser Not begegnet worden ist, macht man wieder genauso weiter wie bisher. Und die meisten Leute kommen doch nicht wieder irgendwie zu Gott zurück und bedanken sich auch nur mal dafür. Und früher hat mich diese Geschichte echt ärgerlich gemacht und ich dachte, meine Güte, was sind das eigentlich für aussätzige Assis da? Das gibt's doch überhaupt nicht irgendwie, dass keiner oder dass nur ein einziger von diesen Knilchen zurückkommt und die anderen echt alles undankbare Wichser. Naja, mittlerweile bin ich ein bisschen nicht mehr ganz so hart mit diesen Aussätzigen, weil ich mittlerweile merke, dass ich manchmal selber irgendwie einer von den neuen Aussätzigen bin, die Jesus irgendwie immer suchen, wenn es gerade irgendwie kribbelig ist und die immer dann irgendwie zu Gott kommen, wenn irgendeine Not da ist und dann dummerweise auch manchmal vergessen, wie schön es eigentlich ist oder wie gut es ist, Gott um seiner selbst willen zu suchen. Und das ist mir echt so richtig schmerzhaft bewusst geworden, als ich halt über diese hohe Liedstelle gebetet habe, dass das echt manchmal in mir drin ist und dass ich manchmal über weite Phasen meines Christenlebens vergessen habe, wie wertvoll Jesus eigentlich als Person ist. Und wie wertvoll dieser Gott ist, dem wir dienen, und dass dieser Gott echt viel, viel mehr ist als ein Wunderonkel, dass dieser Gott viel mehr ist irgendwie als ein Notnagel, an dem man sich in Zeiten der Schwernis wendet, sondern dass es sich lohnt, irgendwie um diesen Gott, mit diesem Gott zusammen zu sein, einfach nur um seiner selbst willen. Und das ist eigentlich alles, was ich heute sagen möchte, euch mal diese Frage vorlegen, ohne irgendeinen Vorwurf. Wie ist das mit euch? Oder wie ist das vielleicht mit uns als Gemeinde? Irgendwie sind wir eher so Leute, die Jesus suchen, wenn wir gerade etwas brauchen? Oder haben wir das irgendwie noch so drin? Haben wir noch so diesen Sulamit-Spirit, dass wir sagen, hey, es ist geil, mit diesem Jesus zusammen zu sein. Und egal, was passiert, auch wenn vielleicht gar nichts Übernatürliches mehr passiert, auch wenn vielleicht gar nicht mehr irgendwie das kommt, dass Gott uns irgendwie aus der Scheiße reitet, so wollen wir doch auf jeden Fall mit ihm zusammen sein, weil es genial ist. Weil es einfach auf dieser Welt nichts Besseres gibt, nichts Schöneres gibt, nichts Tolleres gibt, als dass ich im Lobpreis mit Jesus zusammen zu sein oder als sonst irgendwie zu Hause so seine Gegenwart zu spüren. Und ich hoffe einfach, und ich habe da jetzt echt die ganze Woche eigentlich immer wieder viel für gebetet, dass Gott uns diesen Spirit gibt und dass wir genauso sein können wie diese Sulamit, dass wir, wenn wir über Gott reden, nicht in erster Linie daran denken, was er für uns getan hat und was er noch alles tun kann, sondern dass vielleicht manchmal auch einfach so dieses Stammeln der Verliebten da rauskommt, dass wir gar nicht genau sagen können, wie was Jesus alles drauf hat, sondern einfach so begeistert von ihm sind, so eine Liebe da haben, so eine Leidenschaft haben und auch wieder so in dieses Gefühl hineinkommen, dass da, wo man mit Gott zusammen ist, dass da, wo man echt nah an Jesus dran ist, auch die ganzen Anliegen irgendwo klein werden. Dass man auf einmal merkt, hey, die ganzen Nöte, die mich immer so bewegt haben und die ganzen Sorgen, die ich habe, ach, eigentlich, so wichtig ist das alles überhaupt nicht. Es ist so cool, irgendwie hier zu sein. Es ist so gut, irgendwie mit Gott zusammen zu sein, dass es mir eigentlich egal ist, was jetzt irgendwie noch an Dingen passiert und ob es schwierig ist oder leicht ist. Hauptsache einfach diese Liebesbeziehung mit Jesus zu haben. Und das ist einfach mein Gebet für heute, dass Gott unsere Herzen bewegt, dass Gottes Geist hier ist und dass Gottes Geist spricht und uns das wieder mal ganz bewusst macht und dass wir Jesus nicht nur lieben, weil er etwas tun kann, sondern dass wir Jesus um dessen Willen lieben, wer er eigentlich ist. Und dass unsere Liebesbeziehung zu Gott echt eine Liebesbeziehung ist, die sauber ist von diesen ganzen Zweckgedanken und diesen Hintergedanken. Dass wir natürlich auch immer wieder mal irgendwie gerne dafür beten wollen, dass Gott Sachen macht in unserem Leben. Dass wir uns natürlich irgendwie weiterhin nach Wundern und so ausstrecken wollen. Aber dass wir auch uns immer bewusst sind, dass das Wichtigste eigentlich doch überhaupt ist, dass die Beziehung mit Jesus im Reinen ist und dass letzten Endes er es ist, der unsere Herzen satt machen kann und nicht irgendwelche Dinge, die er tun kann, sondern dass es letzten Endes doch mit die Gegenwart Jesu ist, die uns ganz tief erfüllen kann und uns alles geben kann, was wir wollen und brauchen. Ja, ich würde gerne noch beten und dann können wir auch mit dem Lobpreis anfangen. Cool, probably.